Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Auch heute beschäftigen wir uns damit, wie unsere europäischen Nachbarn mit der Corona-Krise umgehen. Wir blicken nach Frankreich, wo trotz drastischer Ausgangssperre immer noch hunderte Asylbewerber und Migranten auf der Straße oder in einfachen Zelten leben müssen. Außerdem geht es nach Spanien, wo die Regierung wegen Corona Wohnungsräumungen erschweren will. Denn immer mehr Spanier können jetzt die Mieten oder die Hypotheken ihrer Eigentumswohnungen nicht mehr zahlen. Und auch heute geht es bei uns um den Nationalen Gesundheitsdienst in Großbritannien. Weil der NHS schon vor Corona völlig überfordert war, könnte er möglicherweise privatisiert werden. Anders als Deutschland haben viele EU-Staaten das öffentliche Leben schon vor Tagen massiv eingeschränkt. Und zwar nicht nur Italien. Auch in Belgien gilt seit Mittwoch ein strenges Ausgehverbot. Raus darf man nur noch für wichtige Besorgungen, für den Arztbesuch und für die Arbeit. Ganz ähnlich sieht es in Spanien und in einigen Regionen Österreichs aus. In Frankreich gilt seit Dienstag eine radikale Ausgangssperre. Wer nicht in lebenswichtigen, in systemrelevanten Bereichen arbeitet, der muss zu Hause bleiben. Nur für Menschen, die gar kein Zuhause haben, gibt es in Frankreich so gut wie keine Lösungen und Angebote mehr. Besonders gefährdet sind jetzt Asylbewerber und Migranten, die aus Mangel an Aufnahmekapazitäten auf der Straße leben. Bettina Katz hat mit Menschen gesprochen, die sich in diesen schwierigen Zeiten um sie kümmern.
Agat Nadimi kümmert sich ehrenamtlich um unbegleitete minderjährige Ausländer, die in Paris auf der Straße leben. Die 41-Jährige ist Dozentin für Betriebswirtschaft. So oft sie ihre Arbeit im Homeoffice unterbrechen kann, guckt sie in ihre private Mailbox. Aber die Antwort, die sie verzweifelt erwartet, bleibt aus. Ich fühle mich total alleingelassen. Seit Sonntagabend schicke ich nun schon E-Mails an das Pariser Rathaus und frage, was sollen wir den Jugendlichen sagen? Wo können wir sie hinschicken? Etwa 150 ausländische Jungen und einige Mädchen sind derzeit in Paris auf sich allein gestellt. Alle wollen als Minderjährige anerkannt werden. Diese Prozedur kann Monate, manchmal sogar ein Jahr lang dauern. In der Wartezeit fühlt sich von offizieller Seite niemand für sie zuständig. Vor 4 Jahren hat Agat Nadimi daher ein Kollektiv ins Leben gerufen, das hilft. Mehrmals pro Woche bauen sie und ihre Mitstreiterinnen, es sind vor allem Frauen, eine Suppenküche im Freien auf. Letztes Wochenende habe ich in einem Park Seife und Essen ausgeteilt. Das werden wir auch an diesem Wochenende tun, trotz der Ausgangssperre. Die Jugendlichen müssen doch essen. Mit großem Einsatz bemühen sich Agat Nadimi und ihre Freunde auch, die Jugendlichen zu beherbergen. Kürzlich haben sie eine Gruppenunterkunft für 10 Jungen aufgetrieben. Nadimi und weitere Helfer mussten dort reihum mit ihren Schützlingen übernachten. Das enge Zusammenleben ist ihnen jetzt aber zu riskant. Am Montag habe ich beschlossen, das zu beenden. Gemeinsam mit anderen Kollektiven haben wir diese und weitere Jungen anschließend in Hotels untergebracht. Wir haben für insgesamt 30 Jugendliche Zimmer gesucht und gemietet. Das zahlen wir alles aus eigener Tasche. Deshalb appelliere ich ans Rathaus. Es ist eine Ausgangssperre. Helft uns bitte. Aber niemand antwortet. Mehr Gehör als die kleine Bürgerinitiative findet die Ärztehilfsorganisation Médecins du Monde. Der Verein kümmert sich um Menschen in Elendsquartieren. Am Rand von Paris leben derzeit etwa 500 Flüchtlinge und Migranten in einfachen Zelten. In Calais und weiteren Städten am Ärmelkanal harren ebenfalls mehrere hundert Ausländer im Freien aus, sagt Einsatzleiter Yannick Le Billon. Die Lebensbedingungen in den Lagern sind schon zu normalen Zeiten schlecht. Jetzt ist es noch schlimmer. Ohne Wasser und Toiletten können die Bewohner keine Hygienevorschriften einhalten. Falls der Virus dort auftaucht, wird er sich rasant ausbreiten. Der Alarmschrei der Hilfsorganisation hat dazu geführt, dass der französische Staat zumindest das Lager im Norden von Paris in Kürze auflösen und die Menschen in Sporthallen unterbringen will. Staatliche Hilfe ist auch deshalb dringend nötig, weil viele Hilfsorganisationen ausgerechnet jetzt nicht mehr voll einsatzfähig sind. Denn dort sind viele Rentner aktiv. Für sie ist das Corona-Risiko besonders groß, deshalb werden sie nun zurückgestellt. Jüngere Mitarbeiter müssen aber auch oft zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu hüten. Für alle Ausländer, die nicht beherbergt werden, sind die Folgen fatal. Die Ausgabe von Lebensmitteln ist schon stark zurückgegangen. Die Lage wird täglich schlechter. Wenn wir nicht rasch Lösungen finden, um die Verpflegung zu gewährleisten, wird es sehr problematisch. Die Hilfsorganisation CIMAD schlägt ebenfalls Alarm. Ihre Mitarbeiter betreuen sogenannte illegale Ausländer, die in Abschiebezentren eingesperrt sind. Derzeit etwa 900 Frauen und Männer. Sie sind jeweils auf engstem Raum gefangen. Die Grenzen ihrer Herkunftsländer sind allerdings praktisch alle dicht. Der Verein fordert die französische Regierung daher auf, die Zentren umgehend zu schließen und die Menschen freizulassen. Bislang ohne Erfolg.
Bettina Kaps berichtete über obdachlose Flüchtlinge in Zeiten der Ausgangssperre. Wie sich die Situation in Deutschland entwickelt, das dürfte sich übermorgen entscheiden. Dann wird die Bundesregierung über mögliche weitere Ausgangsbeschränkungen beraten. Natürlich haben es obdachlose, geflüchtete Menschen, die auf Hilfen und Spenden angewiesen sind, in der Corona-Krise besonders schwer. Schließlich ist ja kaum noch jemand auf der Straße unterwegs. Doch auch viele Leute, die eine Wohnung mieten oder einen kleinen Gewerberaum für ihre Firma, die kommen jetzt an ihre finanziellen Grenzen. So zum Beispiel auch in Spanien. Auch in den spanischen Metropolen sind die Mieten in den letzten 5 Jahren explodiert. Neben den vielen säumigen Wohnungskäufern, die ihre Hypotheken nicht mehr zahlen können, fliegen auch immer mehr Mieter aus ihren Wohnungen, werden zwangsgeräumt, einfach weil sie nicht mehr zahlen können. Um Arbeitslose und Menschen mit besonders niedrigen Einkommen zu schützen, hat die spanische Regierung schon vor der Corona-Krise Räumungen von der Mietwohnung ausgesetzt. Und das soll jetzt auch für Leute gelten, die eine Wohnung gekauft haben und ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Spanien ist schließlich ein Käufer, kein Mieterland. Hans-Günther Kellner über den Wohnungsmarkt in Spanien vor und nach Corona.
Eine Szene kurz vor der Corona-Krise in Madrid. Das Gebäude in der Straße Argumosa liegt mitten im Madrider Viertel Lavapiés. Ein 4-geschossiger Altbau mit rund 30 Wohnungen. Nur die Hälfte davon ist bewohnt. Das Haus hat neue Besitzer, sie haben die Mietverträge gekündigt. Doch nicht alle Mieter nehmen das hin. Fernando Barrera von einer Mieterschutzinitiative sitzt an einem Tisch vor einer Kneipe direkt vor dem Gebäude und erklärt. In Fällen wie diesem kümmern sich die Besitzer oft gar nicht mehr um das Gebäude. Die Mieter zahlen ihre Miete, zahlen aber auch die Instandhaltung selbst. So lief das hier lange Jahre. Das Wohnhaus ist kein Einzelfall. Viele Verträge sind so alt, dass sie gar nicht gekündigt werden dürften. Neue Besitzer versuchen trotzdem oft, die Mieter loszuwerden. Etwa indem sie die Bankverbindung häufig ändern. Denn es reicht eine versäumte Zahlung, um eine Wohnungsräumung vor Gericht zu erreichen. Darum hatte Spaniens Regierung schon vor der Corona-Krise ein Moratorium für Wohnungsräumungen erlassen. Eine solche Spekulation wie in Argumosa wäre heute völlig undenkbar. Das sind ja alles Familien mit sehr niedrigen Einkommen. Sie gelten als soziale Notfälle, alte Leute mit sehr niedrigen Renten. Dieses neue Gesetz schließt für die Zukunft solche Räumungen aus. Die Pandemie verstärkt die Probleme auf dem Wohnungsmarkt weiter. Viele Menschen werden Schwierigkeiten bekommen, ihre Miete zu zahlen oder Kredite zu bedienen. Die Regierung Sanchez hat darum mit dem 200 Milliarden Euro schweren Maßnahmenpaket, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern soll, auch Wohnungskäufer entlastet, wenn sie in soziale Not geraten. Sie dürfen ihre Hypothekenzahlungen aussetzen. Unabhängig davon plant die Regierung eine Reform des Mietrechts. Im Radiosender Cadena Ser schlägt Sergio Nazare Aznar von der Universität Tarragona Maßnahmen zur Begrenzung der Preise vor. Es gibt viele Möglichkeiten, auf die Preise Einfluss zu nehmen. Man könnte sie einfrieren wie früher, doch das hatte damals fürchterliche Folgen auf dem Markt. Aber man könnte ja auch Referenzwerte einführen, die sich am realen Preisniveau orientieren. Für Kommunen, Viertel oder auch nur Straßenzüge. Die Eigentümer wüssten, wie viel sie verlangen könnten. Das wäre ein Kompromiss der Interessen von Vermietern und Mietern. Ein Index nach dem Vorbild der deutschen Mietspiegel also. Auch wenn diese mittlerweile um Mietpreisbremsen ergänzt werden, bewertet der Hochschullehrer sie grundsätzlich positiv. Vergleichen Sie die Entwicklung in Frankfurt oder München mit der von Städten, in denen es solche Indizes nicht gibt, mit Paris oder London zum Beispiel. Die Bürgerinitiativen gegen Wohnungsräumungen begrüßen die Maßnahmen der spanischen Regierung. Neben der Sozialistischen Partei regiert jetzt ja auch Podemos mit. Also die Partei, die vor 6 Jahren aus solchen sozialen Bewegungen hervorgegangen ist. Fernando Barrera meint, das ist eine linke Regierung, die jetzt versucht, linke Politik zu machen. Mit großer Vorsicht allerdings. Es ist ein Fortschritt zur bisherigen Politik in Spanien, aber es ist noch viel Luft nach oben. Wir hätten große Lust, dass die Regierung da ein wenig mehr aufs Gaspedal drückt.
Auch in Spanien leiden Menschen mit wenig Geld am stärksten an der Corona-Krise. Die linke Regierungskoalition reagiert unter anderem mit einer mieterfreundlicheren Politik. Der britische Gesundheitsdienst, der NHS, war schon vor Corona am Anschlag. Wer einen Termin beim Hausarzt will, muss sich wochenlang gedulden. Operationen werden immer wieder verschoben. Und im Winter, wenn die ganz normale Grippewelle kommt, steht der NHS regelmäßig vor dem Kollaps. Und trotz all dieser Probleme sind die meisten Briten stolz auf das staatliche System, das komplett aus Steuermitteln finanziert wird. Jetzt geht allerdings die Angst um, dass sich das bald ändern könnte, dass der NHS nämlich privatisiert wird. Befeuert wurden die Ängste in den letzten Monaten durch Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump. Bei den Verhandlungen eines neuen Handelsabkommens sei auch der NHS Verhandlungsmasse. Einige Experten halten eine feindliche Übernahme für unrealistisch, doch die Opposition, die ist alarmiert, denn es findet bereits eine schleichende Privatisierung statt, wie Martin Hahn aus London berichtet.
Jessica macht Tee, während ihr Baby auf dem Sofa einschläft. Ihr Sohn ist jetzt 4 Monate alt.
Die Geburt war eine großartige Erfahrung. Ich hatte einen Raum für mich und die Hebammen waren fantastisch. Sie waren nur für mich zuständig und hatten immer alles im Blick. Wollte ich mir Schmerzmittel, dauerte das nur 2 Minuten. Ich habe mich sicher und gut betreut gefühlt.
Jessica, die eigentlich anders heißt, gehört zur kleinen, aber wachsenden Gruppe von Privatpatienten in Großbritannien. Die junge Mutter hat sich in ihrer Schwangerschaft gegen den staatlichen NHS und für eine Privatklinik entschieden.
Ich fand den NHS wahnsinnig verwirrend. Ich verstand nicht, wie viele Untersuchungen wann und wofür geplant waren. Niemand erklärte irgendwas. Es wird einfach erwartet, dass man zu diesen willkürlich gewählten Terminen auftaucht in einem Krankenhaus am anderen Ende der Stadt. Das war sehr unbequem.
Die Kosten für eine Schwangerschaft im privaten System liegen umgerechnet zwischen 18.000 und 28.000 Euro. Jeder zusätzliche Bluttest kostet extra, aber das war es Jessica wert, nicht nur aus Bequemlichkeit.
Ich hörte auch immer mehr Geschichten von Freunden und Bekannten, die über ihre Erfahrungen mit dem NHS berichteten. Einiges klang fürchterlich. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich denke, dem NHS fehlen die Mittel, um sich vernünftig um Mütter zu kümmern.
Einige Aktivisten sehen Fälle wie Jessicas kritisch. Wer private Gesundheitsunternehmen unterstütze, entziehe dem staatlichen Dienst Ressourcen. Private Kliniken würden immer mehr Personal abwerben, das der NHS dringend brauche, so das Argument. Privatpatientinnen wie Jessica würden so den NHS gefährden.
Hello, how are you?
I'm Martin.
Hi, Tony.
Ganz so harsch urteilt Tony O'Sullivan nicht. Der pensionierte Kinderarzt leitet Keep Our NHS Public. Die Organisation setzt sich seit Jahren für den Erhalt des NHS als staatlichen Gesundheitsdienst ein.
I absolutely understand that an individual person.
Ich verstehe absolut, dass eine einzelne Person für sich oder Angehörige die beste Entscheidung treffen muss. Eine private Behandlung würde ich deswegen bedauern, aber nicht kritisieren.
I would regret that, but I wouldn't criticize them.
Für O'Sullivan handelt es sich um ein größeres, um ein politisches Problem.
After 10 years of austerity, there's a lot of people cannot remember now how good the NHS was.
Vor allem den Konservativen wird vorgeworfen, den NHS mit ihrer Sparpolitik ruiniert zu haben. Die Tories regieren Großbritannien seit 10 Jahren, aber O'Sullivan und Kollegen gründeten Keep Our NHS Public unter der Labour-Regierung von Tony Blair.
Die Tony Blair-Regierung ließ riesige Mengen Geld in den NHS fließen. Das war dringend nötig. Aber Blair führte auch den Trend fort, den Thatcher begann. Er ließ Krankenhäuser von Privatfirmen finanzieren und der NHS mietete die Gebäude dann. Und er nutzte zu lange Wartelisten als Grund, um zunehmend Verträge für Dienstleistungen an private Anbieter zu vergeben.
Using waiting lists as the lever.
Seitdem geht das Gespenst der Privatisierung um. Zuletzt befeuert wurde die Angst durch Donald Trump, der im vergangenen Jahr London besuchte und über das anstehende Handelsabkommen sagte, alles stehe zur Debatte, auch der NHS.
When you're dealing in trade, everything's on the table. So NHS or anything else.
Aktivisten und Oppositionspolitiker schlugen schnell Alarm. Es ging die Angst um, der NHS könnte im Laufe der Verhandlungen scheibchenweise an US-Firmen verkauft werden. Handelsexperten halten einen Ausverkauf aber für unwahrscheinlich. Darunter auch Dennis Novy, Wirtschaftsprofessor an der University of Warwick.
Rein politisch wird es überhaupt keinen Sinn machen, für die britische Regierung sich darauf einzulassen. Zumal in den neuesten Handelsabkommen solche allgemeinen öffentlichen Dienste wie zum Beispiel Schulen, alles, was mit Militär zu tun hat und auch Gesundheitssystem, häufig gar nicht von Handelsabkommen betroffen sind.
Aber NHS-Aktivist Tony O'Sullivan beruhigt das nicht. Die Privatisierung des NHS finde schon statt, auch ohne US-Firmen.
In theory, all clinical services that
alle klinischen Dienstleistungen, die einen Vertragswert von über 600.000 Euro haben, müssen ausgeschrieben werden. Die großen Verträge werden dann in kleinere aufgeteilt. Darauf bewerben sich dann private Firmen wie Virgin oder Care UK. Die machen das sehr diskret. 7,1% aller klinischen Verträge sind mittlerweile in privater Hand.
Contracts are held by private companies.
Laut Untersuchung landen so mittlerweile 18% des NHS-Budgets bei privaten Firmen. Dazu kommen gestiegene Kosten für die Verwaltung aller Verträge und Ausschreibungsverfahren, so O'Sullivan. Dadurch gehe dem NHS dringend nötiges Geld verloren, ohne dass sich die Wartezeiten für Patienten verkürzt hätten.
Das ist doch ein cleverer Weg, um öffentliche Dienstleistungen zu privatisieren. Man unterfinanziert den staatlichen Dienst, bis er zusammenbricht. Dann fühlt sich die Öffentlichkeit im Stich gelassen und die, die es sich leisten können, lassen sich privat versorgen.
So wie Jessica. Die junge Mutter hält nichtsdestotrotz große Stücke auf den NHS.
Der NHS ist eine brillante Institution. Die Menschen dort geben ihr Bestes. Das Problem ist, dass alle überlastet sind.
Nach der Geburt ihres Sohnes hat sich Jessica wieder in die Hände des NHS begeben.
Auch wenn vieles lange dauert und Ärzte und Pfleger überfordert sind, die Briten sind stolz auf ihren NHS. Mehr über den staatlichen britischen Gesundheitsdienst und welche Folgen der Brexit für den NHS haben könnte, morgen in unserer Sendung Gesicht Europas um 11.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Hier übernimmt jetzt meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.